Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast-Serie Agrarseins, Wissen kompakt der HPLF-Raum bei Gumpenstein zum Thema Klimawandel und was kann ich auf meinem Hof tun, um mich anzupassen. Heute nähern wir uns diesem Thema, ich würde sagen, mit etwas mehr Flughöhe. Warum? Weil ich einen speziellen Gast bei mir begrüßen darf, Privatdozent Dr. Franz Sinnerwell. Franz Sinnerwell betreibt Forschung am Wirtschaftsforschungsinstitut. Er hält Vorlesungen, zum Beispiel an der Universität für Bodenkultur. Er ist ein gern gehörter Vortragender, zum Beispiel heute bei unserer viehwirtschaftlichen Fachtagung in Gumpenstein. Er berät die Politik und er evaluiert Ausgleichszahlungen und Förderungen. Und er ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um wirtschaftliche Fragestellungen im landwirtschaftlichen Bereich geht. Und er kommt aus der Landwirtschaft. Herzlich willkommen an Franz Sinnerwell bei mir.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Franz, ich habe vorher gesprochen, dass wir uns dem Thema in einer hohen Flughöhe nähern, weil ich weiß, dass du dich gerne Themen so näherst. Also von etwas weiter zurücktreten, von oben. Und dann kommst du aber immer gut auch beim Einzelbetrieb an. Und ich denke, in unserem Podcast heute, wo es um die Klimaanpassung geht, möchten wir von dieser höheren Flughöhe starten. Warum gehst du den Weg immer von etwas weiter zurücktreten und einmal von außen drauf zu schauen?
Naja, es hängt vielleicht mit meiner Karriere zusammen. Ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung in der Steiermark absolviert. Ich bin landwirtschaftlicher Facharbeiter.
Ja, habe ich gelesen.
Dann habe ich mir überlegt, okay, was möchte ich mit meinem Leben anfangen? Und da ist die Wahl bei der Landwirtschaft geblieben. Aber ich habe mir gedacht, meinen Fähigkeiten und vor allem meinen Interessen entspricht es besser, nicht einen Betrieb in den Fokus zu nehmen, sondern mir den ganzen Agrarsektor anzuschauen. Und den Agrarsektor kann man sich vorstellen wie einen ganz, ganz großen Bauernhof, wo halt nicht ein Bauernhof ist, sondern wo alle 240.000 Bauernhöfe in einer Einheit betrachtet werden. Das ist dieser sektorale Zugang und das ist dann das, was die hohe Flughöhe ist. Und dadurch, dass mir aber klar ist, das ist nicht ein homogenes Konstrukt dieser Sektor, sondern das sind tausende Familien, tausende Entscheidungsträger, die alle ein bisschen was anderes wollen, aber von ihrer Hände Arbeit leben wollen, im Einklang mit der Natur. Das ist das Besondere und das ist das Reizvolle. Und das unterscheidet mich auch von den anderen Kolleginnen und Kollegen am WIFO, die ebenfalls einen Sektor anschauen oder Industrieökonomen sind oder Makroökonomen. Bei mir ist dieser Bezug zur Natur, zur Umwelt sehr, sehr immanent und das ist das Interessante an meiner Tätigkeit.
Wenn man es jetzt sind wir ein bisschen bei Biodiversität vielleicht sogar angelangt, wenn man sich die österreichische Landwirtschaft anschaut, kann man sagen, sie ist sehr bunt, sie ist biodivers. Ist diese Biodiversität jetzt eine Stärke aus deiner Sicht oder eine Schwäche? Oder was heißt, ist es ein Vorteil, dass wir das, also so eine Landwirtschaft in Österreich haben?
Wir haben die Landwirtschaft, die wir wollen. Die Landwirtschaft wird gestaltet, vor allem von den Bäuerinnen und Bauern und vom Markt, weil nur dort die Güter abgesetzt werden können, die für die Menschen leistbar sind. Und wenn es in Österreich eine höhere Wertschätzung für Bio-Lebensmittel gibt, dann gibt es auch Bäuerinnen und Bauern, die das produzieren. Und ohne diesen Zusammenhang von Markt und Produzenten würde das nicht gehen. Was wir in Österreich auch sehen, ist, dass wir eine spezielle Art der Landwirtschaft haben. Und da ist ein interessanter Vergleich Frankreich. Wenn man sich die Strukturdaten anschaut aus den 1960er Jahren, Da war Österreich und Frankreich sehr ähnlich. Und in Frankreich hat man dann die Entscheidung getroffen, nur mehr Betrieben, wo die Vollerwerbsbetrieben Investitionsförderungen zu gewähren oder günstige Darlehen. Und das hat dazu geführt, dass in Frankreich über die 30, 40 Jahre sich eine ganz andere Betriebsstruktur entwickelt hat. In Österreich ist man den anderen Weg gegangen. Diejenigen, die einen Betrieb im Nebenerwerb geführt haben, haben praktisch den gleichen Zugang bekommen zu diesen Investitionen. Und daher haben wir eine im internationalen Vergleich sehr, sehr klein strukturierte Landwirtschaft. Und die Effekte sieht man in der Größe der Betriebe, sieht man natürlich auch im landwirtschaftlichen Einkommen je Betrieb, das in Österreich deutlich niedriger ist.
Ist das ein Nachteil, Vorteil?
Was nicht heißt, dass das für den Haushalt ein Nachteil ist. Und dazu haben wir auch Untersuchungen durchgeführt, wo man sieht, dass, wenn man den Haushalt anschaut, die Haushaltseinkommen in Österreich verglichen mit den Haushaltseinkommen landwirtschaftlicher Betriebe in anderen Ländern nicht diesen großen Abstand haben, den man bei den landwirtschaftlichen Einkommen hat.
Im Prinzip kann man sagen, schon ein erfolgreicher Weg der österreichischen Agrarpolitik?
Es ist...
Oder Entwicklung?
Die Frage ist, was wir mit der Landwirtschaft wollen. Und ich glaube, das österreichische Modell ist darauf ausgerichtet, nicht in erster Linie die billigsten Lebensmittel zu erzeugen, sondern ist darauf ausgerichtet, die ländliche Struktur zu stärken. Und weil Land- und Forstwirtschaft ja eigentlich das Rückgrat der regionalen Wirtschaft sind, ist diese Herangehensweise in Österreich, glaube ich, ganz gut gelungen.
Gut, und jetzt fragt sich vielleicht der Zuhörer, die Zuhörerin, der Bauer, die Bäuerin zu Hause, wir reden über Klimaanpassung heute hier, ich erwarte mir das, und jetzt sprechen die über Strukturen, große Zusammenhänge. Vielleicht steigen wir jetzt ein bisschen ein, es geht um Klimaanpassung. Was willst du uns da mitgeben, den Bäuerinnen und Bauern in ihren Entscheidungen? Das ist das eine. Und das andere, wir haben ja auch ein Umfeld. Wir sind jetzt da, du hast heute einen Vortrag zu multiplen Krisen gehalten. Möglicherweise haben wir Krisen oder wir haben Krisen oder Einflussfaktoren von außen. Wir sehen Entwicklungen, wenn wir an die Tierhaltung denken und so weiter. All das kann ja auch, und Klimaanpassung heißt ja auch Betriebsanpassung in der Strategie. Was willst du uns, den Bäuerinnen und Bauern, da mitgeben auf diesem Weg?
Naja, da bin ich eher derjenige, der von den Bäuerinnen und Bauern lernt, wie die sich anpassen. Und diese Anpassungsvorgänge, die finden jeden Tag statt. Und wenn man längere Zeiträume betrachtet, sieht man, wie das funktioniert. Und ein Begriff ist eine autonome Anpassung. Das klingt so wie automatisch funktioniert das. Ich weiß aber, dahinter stehen natürlich viele, viele Entscheidungen. Hier hat es vor 20 Jahren, denke ich, vielleicht 1-2 Hektar Mais Acker gegeben. Heute ist die Hälfte der Viehrationen auf Basis von Mais. Und der Grund ist der, dass die Produktionsbedingungen sich für Mais verbessert haben, was aber auch damit zusammenhängt, dass sich die Sorten verändert haben und die Betriebe sehen, dass es hier neue Möglichkeiten gibt. Ein paar Findige sind die ersten, die anfangen, das einmal auszuprobieren und dann plötzlich stellt sich ein neues Gleichgewicht ein. Und das ist das, was ich lerne. Es gibt Betriebe, die produzieren Melonen. Es gibt Betriebe, die produzieren Reis in Österreich.
Das heißt, die erste Botschaft an unsere Zuhörer, vielleicht mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse anzunehmen, Neuerungen anzunehmen, zu hinterfragen und das ein oder andere dann am Betrieb vielleicht versuchsmäßig einmal auszuprobieren, oder?
Genau, also die verlängerte Vegetationsperiode, die führt natürlich dazu, dass das Gras besser wächst. Man hat einen Schnitt mehr. Das ist eine kleine Veränderung. Aber in bestimmten Gebieten sind auch große Schritte möglich. Eben beispielsweise aus der Maisproduktion auszusteigen und Reis zu produzieren. Es ist natürlich so, dass Österreich nie ein Reisproduzent sein wird. Aber wenn man sich dann den Steirer Reis anschaut oder den Fröhlichreis und sieht, zu welchen Preisen der verkauft wird, verglichen mit dem aus dem Ausland importierten, dann
ergeben sich Chancen.
Dann fängt bei mir im Kopf die Rechenmaschine an zu rattern und dann denke ich mir, diese Innovatoren, diese Familien, die haben eine große Veränderung in Gang gesetzt, wahrscheinlich mit großem Risiko. Möglicherweise mussten sie überhaupt einmal lernen, wie man das überhaupt produziert. Reis wird ja nicht so wie Getreide verarbeitet, sondern muss geschliffen werden. Dann muss man einen Vertrieb aufbauen. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Schritte notwendig. Und das Interessante an der Landwirtschaft ist, dass das Bäuerinnen und Bauern machen, die keine Entwicklungsabteilung haben, die nicht 20 Techniker haben, die sie fragen, wie macht man das, sondern das sind findige Personen, die neugierig sind und etwas wagen.
Wenn man so etwas vorhat, einen Betrieb, was würdest du da sagen, macht es da Sinn, sich zusammenzuschließen mit Partnerbetrieben, um Arbeit zu teilen, Fähigkeiten gegenseitig auszutauschen? Es ist ja nicht jeder ein PR-Spezialist, es ist nicht jeder der Lagertechniker, wo dann die Süßkartoffeln optimal geerntet, gelagert werden. Ich glaube, da steckt vielleicht auch ein Potenzial, dass man sich zusammenschließt, oder? Dass Pioniere sich finden.
Ja, also wir haben die Gelegenheit gehabt, das Innovationssystem in Österreich zu untersuchen, das landwirtschaftliche Innovationssystem. Und da gibt es ein paar Auffälligkeiten, die den Agrarsektor unterscheiden von anderen Sektoren. In der Landwirtschaft ist es so, dass meistens das, was an Innovationen steht, nicht patentierbar ist, auch nicht geschützt werden kann. Das heißt, die Leute, die das machen, wissen, dass sie ihr Wissen, ihre Fertigkeiten nicht für ihren eigenen Betrieb unmittelbar ausschließlich nutzen können, sondern dass das Wissen vom Nachbarn übernommen wird, vielleicht verbessert wird, auch abgekupfert wird. Und das kann natürlich zu Neid und Missgunst führen, aber das, was wir beobachtet haben, ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Diese Betriebe laden andere ein, um zu zeigen, wie das funktioniert. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich, denn welche Firma würde die Konkurrenz einladen, im Entwicklungslabor über die Schulter zu schauen, wie wird das eigentlich gemacht? Das ist etwas.
Und warum ist das so? Weil das schön, weil die Bauern und Bäuerinnen anders sind? Oder weil sie die Konkurrenz nicht fürchten? Oder sind sie zu naiv?
Ich glaube, die Bäuerinnen und Bauern sind besonders clever, weil sie sehen, dass ein kleines Unternehmen einen kleinen Kundenkreis bedienen kann, aber es ist sehr aufwendig, an diese Kunden heranzukommen. Mhm. Und Heumilch ist ein ganz interessantes Beispiel. Aus einem Produkt, das silagefreie Milch hieß, wo die Leute nicht wussten, ist das ungesund oder was stimmt mit der Milch nicht, haben de facto einzelne Personen daran gearbeitet, diesen Begriff zu ändern, heißt jetzt Heumilch, haben begonnen, mit Unterstützung der Forschungseinrichtungen, mit Unterstützung der Landwirtschaftskammern, daraus ein Produkt zu machen. Und wenn man sich die Preise anschaut, sieht man, dass dieses Produkt sehr gut geht. Und wenn diese Innovatoren gesagt hätten, wir sind die Heumilchbauern, niemand anderer darf dieses Produkt Heumilch nennen. Ja, was hätte der Betrieb machen können mit seinen 30 Kühen? Er hätte vielleicht einen kleinen Kundenkreis sich aufbauen können und hätte möglicherweise diese höheren Milchpreise, die er kriegt, an höheren Kosten tragen müssen. Und im Endeffekt wäre das ein Nullsummenspiel gewesen. Durch den Zusammenschluss, durch die Kooperation hat man plötzlich einen ganz anderen Hebel. Dann kann ein Produkt über die Grenzen hinaus exportiert werden und den Vertrieb übernehmen diejenigen, die das können, professionelle Molkereien. Dadurch sind die Vertriebskosten niedrig und es bleibt viel mehr bei denen, die die Milch produzieren. Und wahrscheinlich sind diejenigen, die diesen Prozess in Gang gesetzt haben, de facto jetzt viel besser dran, als wenn sie versucht hätten, das ganz allein zu machen.
Das heißt, eine Empfehlung deinerseits ist, zu kooperieren, innovative Produkte vielleicht gemeinsam zu entwickeln. Vielleicht könnte man auch sozusagen sich dem Stellen der Herausforderung Klimaanpassung in der Beregnungstechnologie zum Beispiel oder auch in Kooperationen bewegen. Wenn ich mir das Beispiel Südtirol anschaue, wo wir Beregnungsorganisationen haben, so Art vereinsmäßig organisiert, wo man sich die Geräte austauscht und jeder kommt an die Reihe. Also durchaus in diese Richtung auch in der Produktionstechnologie sozusagen zu investieren, oder?
Ja, das Interessante ist Folgendes. Die erste Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, die hat Genossenschaften untersucht, beziehungsweise Gemeinschaften von Bauern, die das Problem gelöst haben, genau das du jetzt angesprochen hast, nämlich wie man Beregnung gut organisiert, sodass auf der einen Seite die Kosten für diese sehr teuren Anlagen auf mehrere Schultern verteilt werden. Und sie hat untersucht, wie diese Kooperation stattfindet. Kooperation unter Nachbarn, die sich möglicherweise überhaupt nicht leiden, aber ein gemeinsames Interesse haben, nämlich, dass die Kulturen gut gedeihen. Und diese Formen der Kooperation sind von ihr festgehalten worden, dokumentiert worden und die sind heute eigentlich die Rezepte, die für die Gesellschaft so wichtig sind. Wie schaffen wir es auf der Welt, dass unter den Staaten Kooperationen zustande kommen, um das Klimamodell, um das Klimaproblem zu lösen? Okay. Das heißt, dadurch, dass man beobachtet, was die Landwirtinnen und Landwirte tun, lernen Leute, die aufmerksam sind, die auch lernbegierig sind, wie solche schwierigen Situationen gelöst werden können. Wichtig ist natürlich, dass dieses Wissen nicht nur von den Landwirten genommen wird, sondern auch wieder den Landwirten zurück mitgeteilt wird, um zu vermitteln, welche großartigen Leistungen eigentlich erbracht werden und möglicherweise Rezepte, die von anderen Sektoren sich ja, irgendwie bewährt haben, dass man das nicht unbedingt übernehmen muss, sondern eher auf dem aufbaut, was die eigenen Stärken sind.
Jetzt führst du mir auch gedanklich ein bisschen sozusagen ins Bildungssystem ein bisschen hinein. Da haben wir ja auch eine besondere Stellung in Österreich. Ich glaube schon, dass wir sehr gut im Bildungsbereich, auch Forschungsbereich, würde ich sagen, nicht schlecht aufgestellt sind in Österreich dazu. Und ich weiß, dass dir das wichtig ist, oder? Dass wir die Jugend erreichen. Wir haben auch sehr viele junge Bauern in Österreich, oder? Und Bäuerinnen.
Ja, Österreich ist, was die Hofnachfolge betrifft, eigentlich ein Musterbeispiel. In vielen anderen Ländern sind die in der Landwirtschaft tätigen Personen weit über 60 Jahre. Und das hat natürlich in den nächsten 10, 20 Jahren sehr große Auswirkungen und wird die Struktur in diesen Ländern deutlich beeinflussen. Der Grund ist nicht auf einen Nenner zu bringen. Es gibt mehrere Gründe, die dafür verantwortlich sind. Ein Grund ist das Pensionssystem, das dazu führt, dass Landwirtinnen und Landwirte in Österreich in Rente gehen können, ohne dass sie einen wirtschaftlichen Schaden erleiden. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Ein zweiter Grund ist, dass wir ein Bildungssystem haben, wo landwirtschaftliche Schuleinrichtungen im ganzen Land verstreut sind und somit für die meisten Leute sehr gut zugänglich sind. Dieses Schulsystem ist eingebettet in eine sehr leistungsfähige und innovationsorientierte Forschungslandschaft. Und hier diese Schule, diese Forschungseinrichtung ist maßgeschneidert für die Grünlandwirtschaft. In Österreich haben wir einfach sehr viel Grünland. Mhm. Das heißt, diese Ressource ist da und wie können wir die nutzen? Die nutzen wir, indem wir die Landwirte dabei unterstützen, immer ein bisschen besser zu werden. Und dafür braucht man das Innovationssystem. Und das ist ein großer Vorteil in Österreich, dass das Landwirtschaftsministerium selber Forschung betreibt. Und nicht so wie in anderen Ländern das Forschungsministerium die Mittel lenkt, wohin die Forschungsgelder fließen. In Österreich ist das Schulsystem, das Bildungssystem, das Forschungssystem ja eigentlich im Dienst der Versorgungssicherheit, wenn man das auf der ganz großen Flughöhe betrachtet, und das ist natürlich ein Vorteil.
Wenn du jetzt Jugendlichen, die zu Hause ihren Bauernhof übernehmen werden möchten, meistens ist das auch damit verbunden, etwas umzustrukturieren. Welche Punkte würdest du ihnen gerne mitgeben, wenn man von den Rahmenbedingungen her die Landwirtschaft von einer größeren Flughöhe betrachtet? Ich denke jetzt Anpassung in den Produktionsstrategien, Tierwohl, Tierschutz, pflanzliche Ernährung, Klimawandel, Emissionsminderung. Das sind alles Einflussfaktoren, die unsere Landwirtschaft in den nächsten 20, 30 Jahren ganz massiv beeinflussen. Und es macht Sinn, sich gut darauf vorzubereiten.
Ja, die Antwort, die ich bieten kann, ist wahrscheinlich ernüchternd, weil ich keinen Ratschlag habe für die einzelne Person, für den einzelnen Entscheidungsträger. Und zwar deshalb, weil ich nicht in der Situation bin. Wäre ich in der Situation, würde ich möglicherweise sagen, gut, ich sehe keine Zukunft in der Landwirtschaft, dann mache ich etwas anderes. Wenn ich aber eine Leidenschaft habe, beispielsweise mit Tieren gern arbeite oder auch ja, mit Milchkühen mich wohlfühle, dann darf man sich nicht ängstigen lassen, dass es Regulierungen gibt, dass es Anfeindungen gibt. Denn wenn man die Sache mit Leidenschaft macht, dann macht man sie gut. Und für jene, die gute landwirtschaftliche Produkte herstellen, die auf das Wohlbefinden ihrer Tiere achten, wird es immer einen Markt geben. Das ist dann möglicherweise nicht der große Markt, den wir heute haben, aber das ist dann der Markt, der möglicherweise für Premiumkunden Premiumpreise ermöglicht. Und diese Zuversicht, wenn es mir gelänge, diese Zuversicht den jungen Leuten mitzugeben, dass sie eine gute Karriere haben, dass sie wahrscheinlich auch ein gutes Einkommen haben, wenn sie dem nachgehen, was ihr Antrieb ist, dann glaube ich, habe ich eines meiner Ziele erreicht. Voraussetzung ist natürlich, dass man zur Kenntnis nimmt, dass das mit Mühen verbunden ist, und eine der Mühen ist, sich dieses Wissen zu erwerben.
Und auch zu akzeptieren, dass es Veränderung immer gibt, oder? Dass Stillstand eigentlich das Schlechteste ist wahrscheinlich, oder? Zu verharren im Jetzt und in Angst zu versinken.
Diese Beobachtung, ja, das stimmt natürlich, aber die Beobachtung mache ich eigentlich nicht. Denn das, was ich sehe, ist, dass die meisten Bäuerinnen und Bauern jedes Jahr eine kleine Veränderung zumindest in Angriff nehmen. Und wenn es dann zu großen Entscheidungen kommt, die eine hohe Investition erfordern, nachdenken, zu anderen Betrieben fahren, sich anschauen, wie das funktioniert, sich auch beraten lassen und diese Entscheidung dann mit ihrer Familie treffen. Denn eine große Erweiterung kann dazu führen, dass Arbeitskräfte nicht mehr nötig sind oder Arbeitskräfte notwendig sind, je nachdem. Und das ist die Beobachtung, die ich mache. Wichtig ist, dass man, glaube ich, den Rechenstift, den sollte man wirklich in die Hand nehmen.
Es hat einen Professor an der Schule gegeben, der hat gesagt, wir dürfen nicht nur Semmeln produzieren, sondern wir müssen sie auch gut verkaufen und sie müssen am Markt an wertgeschätzt werden und ankommen. Ich glaube, dass diese Botschaft ist jetzt eigentlich in der Praxis auch schon draußen und man spürt es immer mehr. Es reicht nicht mehr, nur die Milch auf der Rampe abzugeben, sondern sie muss auch einen Mehrwert liefern. Wie stehst du zu diesem Thema?
Ja, also dadurch, dass meine Flughöhe ein bisschen höher ist, ist bei mir immer die Frage, wie kann ich das dem Franz Sinnerbell erklären, damit er es versteht. Das muss möglichst einfach sein. Ich sehe zwei Wege. Und wenn man jung ist und sich denkt, okay, da gibt es 1000 Möglichkeiten, die ich machen kann, dann würde ich sagen, okay, reduzieren wir das auf 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, Commodities zu produzieren, Agrargüter zu produzieren, die austauschbar sind und die auf internationalen Märkten gehandelt werden.
Masse, preiswert, billig.
Hochqualitative, billige agrarische Güter. Ja. Das ist eine Variante, die jedem Bauern offen steht. Wenn man diesen Weg einschlägt, dann muss einem klar sein, dass die Preise auf internationalen Märkten gemacht werden und man jedes Jahr 1-2% effizienter werden muss, damit man die Familie gut über die Runden bringen kann. Wir sagen dazu, das sind die Economies of Scale. Da muss man mehr pachten, man muss Grund kaufen, man muss dann digitalisieren und so weiter. Und es muss einem klar sein, wenn man diesen Weg beschreitet, dass man in diesem Hamsterrad drinnen ist, dass jedes Jahr eine Anpassung, auch eine kleine, erfordert, aber es muss ständig sich etwas verändern, damit man die Kosten im Griff hat. Der zweite Weg, den man gehen kann, ist ein bisschen bunter und da kann man sich überlegen, wie weit man diese Buntheit treiben möchte. Das ist der Weg der Economies of Scope. Das heißt, wir haben hier verschiedene Güter, die wir erzeugen und durch die Kombination der verschiedenen Güter ergibt sich der Mehrwert, den ich benötige, um wieder die Familie zu ernähren. Mhm. Und dort ist die gleiche Situation. Auch dort muss jedes Jahr eine Anpassung durchgeführt werden, damit der Wert um 1-2% höher ist, damit man die laufenden Lebenshaltungskosten decken kann. Und manche Leute sind gern nahe am Kunden und arbeiten gern mit Menschen, dann ist eben das Produkt, das sie verkaufen, nicht nur das Agrargut, sondern es ist auch der Kundendienst, es ist das Marketing, es ist die Lieferung dabei. Das sind alles Güter und Dienstleistungen, die dann in diesem kombinierten Unternehmen, in diesem kombinierten Betrieb erbracht werden. Aber es ist nicht ein Produkt, das an den Tank geliefert wird oder im Hänger ins Lagerhaus gefahren wird, sondern es sind viele Güter und Dienstleistungen, die dann eben ein ganzes Portfolio ergeben.
Es kann aber durchaus auch was Außerlandwirtschaftliches dazukommen, Tourismus zum Beispiel oder Green Care, in der für die Kommunen etwas zu übernehmen, oder?
Genau, das sind Dinge, die teilweise eh schon gemacht werden, wie Schneeräumung und
Kompostierung und so weiter.
Und so weiter. Oder ja, Mistkübeln ausräumen, was auch immer. Das ergibt das Umfeld und das ergibt natürlich auch das Interesse. Die Landwirtinnen und Landwirte haben in der Regel sehr, sehr viele Ressourcen, die am Betrieb sind.
Ressourcen insofern, du meinst Arbeitszeit? Nein, würde ich nicht sagen.
Ressourcen, Anlagen, Gebäude, die zum Teil leer stehen, Maschinen, die nicht vollkommen ausgelastet sind. Arbeitszeitressourcen, die sind extrem knapp.
Ja.
Das ist meine Erfahrung und das ist auch eines der großen Hemmnisse, weil Arbeitszeit so knapp ist, ist auch die Möglichkeit an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen sehr limitiert. Mhm. Und daher sind diese neuen Technologien jetzt sehr vorteilhaft, wo man bald relativ viel Wissen in kurzer Zeit erwerben kann. Aber wichtig ist in der Landwirtschaft die Kommunikation, das Reden miteinander
schon
und das Lernen voneinander.
Ja, und das Abschauen, auch hinfahren auf Höfe oder solche Dinge. Genau. Das heißt, es kann durchaus auch Klimaanpassung bedeuten, den landwirtschaftlichen Bereich nicht mehr auszubauen, zu stabilisieren, zu akzeptieren, dass die Erträge vielleicht etwas sinken, weil es trockener wird. Aber ich suche mir ein zusätzliches Standbein, auf das ich mehr setze und die Landwirtschaft geht etwas zurück. Das kann auch eine Strategie der Klimaanpassung sein, oder?
Das kann eine Strategie der Klimaanpassung sein und da ist es wichtig, dass das Bildungs- und Forschungssystem diese Bedürfnisse, die da sind, wahrnimmt. Also wenn ich mir vorstelle, eine Region in Österreich, wo es von Jahr zu Jahr trockener wird,
Burgenland, Kärntner Bereiche.
Mit Bewässerung kann man eine technische Maßnahme setzen, um das zu bremsen. Und wenn man aber da investiert, dann muss man andere Güter produzieren. Mhm. Dann kann man nicht Weizen produzieren und Mais, sondern dann muss man
Melonen produzieren.
Melonen oder Gemüse oder Saatgut produzieren, damit sich das rechnet. Mhm. Aber es kann auch sein, dass sich diese Investition nicht rechnet und dann muss man schauen, wie man die Ressource, die da ist, nutzt. Und da ist es so, es gibt in der ganzen Welt Regionen, wo es schon seit 100 Jahren so trocken ist, wie dort, wo wir jetzt hinkommen. Und dann ist es nützlich zu schauen, was die machen. Die produzieren vielleicht Hirse oder Sorghum oder andere Kulturen mit Techniken, die sehr wasserschonend sind. Und da ist es wichtig, dass unser Forschungs- und Bildungssystem den Betrieben den Zugang zu diesem neuen Wissen erleichtert.
Das ist eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ein Plädoyer, sich zu informieren, Neues anzunehmen, den Blick von außen ein bisschen auf die Landwirtschaft zu werfen und die Rahmenbedingungen mit einzubeziehen und offen sein für Neues.
Offen sein für Neues und das Neue kann auch sein, dass man sich ein neues Standbein in einem ganz anderen Beruf aufbaut. Und das erfordert aber in der Regel natürlich Investitionen. Und die Beobachtung, die ich mache, ist, dass viele Menschen das auch im Alter von 45, 50 Jahren machen, weil sie ihren Kindern nicht vermitteln wollen, dass die Landwirtschaft eine Last ist, sondern die Landwirtschaft ein Beruf ist, der eigentlich Freude machen sollte. Das kann notwendig sein, da einen Schritt zurückzunehmen, um wieder die Freude an der Landwirtschaft zu haben. Was dann die Kinder machen, das entscheiden die Kinder selber. Bitter wäre es, wenn der nächsten Generation die Freude an dieser großartigen Tätigkeit verloren ginge.
Letzte Frage, wo siehst du die österreichische Landwirtschaft in 30 Jahren ungefähr? Wie glaubst du, wie werden wir dastehen?
Tierhaltung, Pflanzenbau, Ernährungsstil in Österreich, Umweltwirkungen. Was wird das aus unserer Landwirtschaft machen? Eine Prognose, die dann wahrscheinlich so nicht hält, aber mich würde es interessieren.
Ja, ich denke viel darüber nach und ich kann leider keine Antwort darauf liefern. Wir wissen, dass wir sehr viele Stoffe brauchen, um unsere Wirtschaft unabhängig von fossilen Energieträgern, aber auch von vielen anderen Stoffen, die im Plastik, in viel Material drinnen ist, unabhängig machen.
Das heißt, wir brauchen die Fläche,
oder? Wir brauchen Biomasse, wo dieser Kohlenstoff die C-Atome aus der Atmosphäre herausholt, und dieser Kohlenstoff muss dann umgewandelt werden in Produkte des täglichen Bedarfs oder auch in
die Photosynthese, oder?
Dafür brauchen wir Photosynthese, Pflanzen. Dafür brauchen wir Pflanzen und dafür brauchen wir große Flächen, denn in diesen Silos, die 30 Meter hoch sind, bringen wir die Biomasse nicht zusammen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich jeden Hektar Land, um diese Biomasse zu erzeugen, wo wir heute schon wissen, dass durch die Erwärmung möglicherweise die Produktionsbedingungen sich verschlechtern. Und wer kann das schaffen? Das sind Bäume, das sind Pflanzen, und wenn es Pflanzen sind, dann müssen sie von der Landwirtschaft erzeugt werden. Das ist eine absehbare Entwicklung. Wie viel das dann dazu beiträgt, dass die Landwirtschaft einen Nutzen hat, das ist eine andere Sache, weil wir wissen, dass es in kaum einem anderen Sektor eine so rasante technologische Entwicklung gibt wie in der Landwirtschaft. Was aber auch wieder das Interessante ist, denn es ist eine Tätigkeit, die sich ständig verändert, und in 10 Jahren werden wir anders über die Landwirtschaft nachdenken als heute.
Also eigentlich ist die Landwirtschaft ja etwas, würde man glauben, etwas Starres, Träges, aber wenn man das so hört, ist gerade die Landwirtschaft sehr stark im Umbruch und verändert sich ganz massiv, also in kurzer Zeit, oder?
Es ist nicht so wie beispielsweise in der Schuhindustrie oder in der Textilindustrie, wo durch die Aufnahme von Handelsbeziehungen mit China plötzlich alles weggebrochen ist. Und zwar aus dem Grund, weil es eine Agrarpolitik gibt und die Politik weiß, wie das ist, wenn von einem Jahr auf das andere plötzlich die Versorgung wegbricht. Das ist bei Schuhen verschmerzbar, weil man noch ein altes Paar im Schuhkasten hat. Bei Kleidern ist das auch verschmerzbar, trägt man halt die Jeans länger. Bei Lebensmitteln ist das unverzeihlich. Die müssen jeden Tag geliefert werden. Daher gibt es Agrarpolitik, und für mich das Faszinierende ist, dass ich Zeitzeuge bin von einer Phase, wo die Entscheidung getroffen wurde, zur EU zu gehen, und ich höre die Stimmen noch, die den Untergang der Landwirtschaft, den Untergang der Lebensmittelwirtschaft in Österreich prophezeit haben und vehement gegen diesen Beitritt Wort ergriffen haben. Und die Österreicherinnen und Österreicher sind dieses Wagnis eingegangen, und der Effekt ist der, dass wir eine Landwirtschaft haben, die im Vergleich zu anderen Ländern gedeiht. Wir haben Unternehmen, Unternehmerinnen, die ihre Produkte zu sehr guten Preisen auf internationalen Märkten absetzen. Wir haben schon gesagt, wir haben sehr viele junge Leute, die in den Agrarsektor nicht nur hineinschnuppern, sondern da auch ihren Berufsschwerpunkt setzen. Das sind alles Ergebnisse, die vor 27 Jahren niemand prognostizieren hätte können.
Das heißt, du bist durchaus auch zuversichtlich, dass wir so gute Bäuerinnen und Bauern haben und ein so gut aufgestelltes System, dass die Landwirtschaft auch in 20, 30 Jahren in Österreich noch sehr gut auf den Füßen stehen wird.
Genau, wir brauchen nur zurückschauen, uns erinnern, wie waren die Schwierigkeiten, die Herausforderungen damals, und wie ist man mit diesen Schwierigkeiten umgegangen, indem zunächst einmal die eigene Stärke sichtbar gemacht wurde und dann durchaus mit Respekt vor der Aufgabe Schritt für Schritt Anpassungen vorgenommen wurden. Und Basis dafür ist natürlich Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Das zweite ist, man braucht Zugang zu Krediten und Kapital, um das zu finanzieren. Aber wir brauchen auch Humankapital, das heißt, wir brauchen Einrichtungen, die Wissen schaffen, das Wissen dann auch vermitteln, und wir brauchen Leute, die ja mit Zuversicht und ein bisschen Risikofreude die Herausforderungen annehmen.
Und den Markt, der diese hochwertigen Produkte dann abnimmt, oder? Die wir produzieren.
Der Markt, der hochwertige Produkte abnimmt, der, denke ich, der ist da, weil ich die Hoffnung habe, dass es der nächsten Generation besser geht wie unserer Generation. Und unserer Generation geht es schon sehr gut. Und ich habe die Zuversicht, dass das möglich ist. Und wenn es der Generation nach uns besser geht, dann ist auch die Kaufkraft da, um sich bessere Produkte zu leisten, die möglicherweise weniger Kalorien haben, aber für die Gesundheit zuträglicher sind, vielleicht auch anders verpackt sind und vielleicht wohlschmeckender sind.
Und hoffentlich nicht hochverarbeitet sind, sondern Naturprodukte.
Das wäre für die Landwirtschaft von großem Vorteil, wenn die traditionellen natürlichen Produkte mehr Wertschätzung bekommen. Das erfordert aber auch, dass dieser Mehrwert an die Verbraucherinnen und Verbraucher herangetragen, vermittelt wird und die Convenience ist eigentlich das, was die Verbraucher davon abhält, wirklich zu den Besseren zu greifen. Ja. Es ist einfach eine fertig abgepackte Zubereitung in die Mikrowelle zu schieben und nach einer Minute herauszunehmen, als sich eine halbe Stunde oder eine Stunde am Herd zu betätigen. Es sei denn, man kann deinen Podcast nebenbei lauschen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort von Franz Sinnerbell, bei dem ich mich recht herzlich bedanken möchte für das sehr nette und fachlich sehr interessante Gespräch. Ich glaube, Sie konnten einiges mitnehmen für sich zu Hause auf Ihren Betrieben. Auch die Jugend hat vielleicht den ein oder anderen Impuls mitbekommen. Und das ist uns wichtig in unserer Podcast-Serie, zu der wir Sie auch in den nächsten Wochen wieder herzlich einladen und begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen.
Raum wird Kupfenstein.